You belong to our church, and it is fine to hear these songs sometimes in a service. Thank you. Liebe Gemeinde, ich habe gestern Morgen vor dem Frühstück noch geweint. Ich war einfach so froh. Wir hatten am Abend vorher festgestellt, Annegret hat ein Messgerät jetzt zu Weihnachten bekommen. Das ist kostspielig und das hilft ihr sehr. Das erleichtert ihr das Messen des Blutzuckers und sie hat das gestern verloren. Wir haben gesucht, eine Stunde und mehr in der Wohnung, es war nirgendwo, und waren sehr deprimiert. Und dann hat Annegret am Morgen, wir hatten danach, also zum Frühstück Gäste, hat sie morgens vorher noch angerufen, alle möglichen Nummern. Und wir hatten natürlich auch Gott gebeten, dass er uns da irgendwie einen Hinweis gibt. Und dann hat man bei Karstadt gesagt, ja, es ist gestern gefunden worden. Und dann konnte sie dort eben dieses Messgerät wieder abholen. Mich hat das so berührt, ich war so glücklich darüber, weil das alles andere wäre irgendwie sehr, sehr kompliziert gewesen. Und ich habe nicht gewusst, dass dieses Beispiel irgendwie auch passt zu der Predigt, die ich schon vorbereitet hatte, nämlich dieser Predigt über etwas, das gefunden wird. Ich möchte mit euch zusammen mich gerne einem der Himmelreich-Gleichnisse zuwenden, und zwar eben das, was wir gerade gelesen haben. Es ist eigentlich ein Doppelgleichnis. Zwei Menschen finden etwas, nämlich etwas sehr Wertvolles und Wichtiges. Beim Himmelreich geht es immer um etwas Zukünftiges und um bereits mit dem Kommen Jesu Geschenktes. Das Himmelreich ist, sagt Jesus, angebrochen. Das heißt, wir leben gewissermaßen in der Ankunft, im Anbruch des Himmelreiches Gottes. Und dieses Beispiel macht deutlich, was Jesus meint, wenn er sagt, das Himmelreich ist etwas ganz Wertvolles. Und es bricht große Freude aus, wenn Menschen das Himmelreich, wenn Menschen den Schatz Gottes finden. Und auf diesem Hintergrund fragen, und es gibt in der Bibel einige Himmelreich-Gleichnisse, die immer diese gleiche Fragestellung haben, nämlich, was ist dir das Reich Gottes wert? Ist es dir wirklich alles wert? Oder nur ein müdes Lächeln? Ist es dir wert, einen Sonntagsmorgenspaziergang oder ein jährliches Monatsgehalt? 2 Wochen Urlaub oder, wie Martin Luther das in seinem Lied sagt, Gut, Ehr, Kind und Weib? Dein ganzes Leben mit allem, was du hast und bist? Von der Antwort auf diese Frage hängt laut dem Neuen Testament ganz vieles ab. Nicht, dass wir alles das verlieren, wenn wir den Schatz gewinnen, sondern dass uns bedeutsam ist, dass uns klar ist, das alles ist untergeordnet dem, was Gott uns schenkt. Und deswegen möchte ich gerne mit euch heute darüber nachdenken, über unsere Zukunft bei Gott. Jesus stellt uns hier, und er tut das ja in diesen plastischen Gleichnissen in ganz hervorragender Weise. Zu seiner Zeit war das alles total gut verständlich. Jesus stellt uns hier 2 Menschen vor, die ganz unterschiedlich geprägt sind, unterschiedlich begabt, unterschiedlich begütert. Ein armer Tagelöhner und ein reicher Kaufmann. Beide tun etwas in diesem Gleichnis. Der eine bearbeitet den Ackerboden, ohne groß etwas zu erwarten. Der andere sucht angestrengt nach einer ganz besonderen Perle. Beiden ist etwas Entscheidendes gemeinsam. Sie kommen zu einer ungeheuren Freude und verkaufen alles, was sie besitzen. Und das alles Entscheidende bekommen sie dann, nämlich das Königreich Gottes. Und der Arme und der Reiche kommen dabei beide gleich weg. Der Arme verkauft alles und der Reiche tut es auch. Beide haben am Ende dasselbe gekauft, nämlich das Reich Gottes. Wie kommt es dazu? Da pflügt ein Mann ein Feld. Er ist Tagelöhner. Heute arbeitet er auf diesem Feld. Es gehört ihm nicht, aber er hat es zu bewerkstelligen. Er tut jeden Tag so etwas, denn an jedem Morgen steht er erwartungsvoll auf dem Marktplatz, um sich von einem Gutsbesitzer anheuern zu lassen. Besondere Erwartungen hat er also keine. Wenn er dieses Feld gepflügt hat, kommt vielleicht ein anderes dran. Der Mann ist genügsam. Die Familie ernähren können, das ist sein großes und einziges Ziel. Während er also so vor sich hin denkt, bleibt der Pflug auf einmal stecken. Der Mann flucht leise. Wieder irgend so ein verflixter Stein. Man hat schon so seine liebe Not mit diesen steinigen Ackerböden. Nicht der erste Stein am heutigen Morgen. Der Mann gräbt nach dem Gegenstand, um ihn dann irgendwie wegzutragen an den Ackerrand. Und dann passiert etwas in seinem Leben, das ihn total verwandelt. Der Stein entpuppt sich, nehme ich mal so an, als eine Truhe, in der sich ein kostbarer Schatz befindet. Vergraben und dann vergessen. Vielleicht schon sehr alt. Der Mann beginnt innerlich vor Aufregung zu glühen. Er deckt die Stelle wieder gut zu. Es ist ja nicht sein Acker. Er macht sein Zugtier fest und eilt nach Hause. Und dort rafft er alles zusammen, was er hat. Er verkauft es so gut er kann, seine wenigen Habseligkeiten, hohes Risiko, und läuft zu dem Besitzer des Grundstücks. Dieser kennt seinen Acker und weiß, wie viele Steine darin liegen. Und er meint, dem Armen dort einen Gefallen zu tun. Der Boden ist im Übrigen schlecht, sodass er ihm dieses Stück Land zu einem für ihn niedrigen Preis gibt. Für den Armen ist es sozusagen alles, was er da zusammengesammelt hat. Der Mann selber wird jetzt zum glücklichsten Menschen seiner Umgebung. Er hat einen Schatz gefunden, einen Schatz im Acker. Das ist die Situation des Tagelöhners und damit der erste Teil dieses Gleichnisses. Jesus erzählt es, um herauszustellen, wie es ist, wenn ein Mensch das Himmelreich Gottes mit der, sozusagen die Herrschaft Gottes bei den Menschen erlebt und damit in Berührung kommt. Das, was Christus den Menschen geben will. Was kann uns dieser erste Teil des Gleichnisses sagen? Ich möchte einen Gesichtspunkt formulieren. Gottes Geschenk überrascht uns im Alltag. Es überrascht uns im Alltag. Selten liegen Schätze einfach auf der Straße herum. Jedenfalls nicht Schätze wie dieser hier. Auch Gottes Hauptgeschenk liegt nicht so auf der Straße. Gott lässt sich nicht an jeder Straßenecke mal so eben auf die Schulter klopfen. Er überfällt die Menschen nicht mit Massen von Flugblättern. Gott macht in der Regel kein Aufhebens von sich. Der Tagelöhner entdeckt den Schatz nicht auf dem Jahrmarkt der Möglichkeiten. Er entdeckt ihn irgendwo verborgen unter der Erdkruste, während er seinem Alltag nachgeht. So ist das auch mit dem Geschenk Gottes, Jesus Christus. Auch Jesus liebte nicht das Marktschreierische. Er legte viel mehr Wert auf stille, einsame, verborgene Begegnungen. Er begegnet einer Frau um die Mittagszeit am Jakobsbrunnen, die überhaupt nicht damit rechnet, dass ihr Gottes Sohn begegnet. Er bleibt ein Wanderer und Heimatloser, ohne viel Geld und feste Schlafstellen. Gottes Sohn, der köstliche Schatz, bleibt den Menschen verborgen, die nur oberflächlich schauen und suchen. Er beginnt seinen Weg in einer unscheinbaren Krippe und er endet an einem hässlichen Kreuz. Wer Jesus sucht, wer Gott finden will, der darf nicht dort suchen, wo marktschreierisch von Gott gesprochen wird. Er muss auf dem Acker des Lebens, seines Lebens nachsehen. Dort, wo Gott ist. Und Gott erscheint jedem Einzelnen. In der Stille, vielleicht im Urlaub. Da, wo Menschen Ruhe haben. Aber er erscheint klar und deutlich. Der Tagelöhner ging seiner täglichen Arbeit nach. Da wurde er auf einmal von Gottes Schatz überrascht. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, Gottes Geschenk ist vielleicht sogar in einem Problem verborgen. Im Augenblick sehen wir vielleicht gar nicht das strahlende, prächtige Geschenk, sondern ein Ärgernis, ein Hindernis. Der Tagelöhner wird geflucht haben, als er auf einmal nicht mehr weiterkam. Wütend hat er diesen vermeintlichen Stein ausgegraben. Es kostet ihn einige Mühe. Aber dann erlebte er, wie er unglaublich beschenkt wurde. Von einem Augenblick auf den anderen entwickelte sich das große Hindernis zur großen Lebensmöglichkeit, wurde aus der Strapaze das Geschenk. Mit dem Geschenk des göttlichen Himmelreichs mag es dir und mir vielleicht auch genauso gegangen sein oder gehen. In einem Schicksalsschlag, der uns zu überwältigen droht, hinter der Schwierigkeit, die uns wütend oder verzagt stimmt, hinter einem beruflichen Hindernis, das uns am Fortkommen zu hindern scheint, leuchtet wenig später die große Möglichkeit Gottes auf. Das, was sein Himmelreich uns zeigen will. Wo vorher noch Arbeit und Steine drohen, da ist auf einmal Freude und aufgeregtes Handeln. Gott erscheint manchmal auf ganz eigenartigem Weg, eben nicht sofort deutlich erkennbar. Er lässt sich finden auf dem Acker des Lebens. Und er versteckt sich manchmal hinter Sorgen und Problemen, um uns dann umso heftiger zu überraschen und froh zu machen. Dies kann uns vielleicht der eine Teil des Gleichnisses lehren. Gottes Probleme sind manchmal unsere Chance. Und mancher Mensch ist als Flüchtling aus seinem Land hier nach Europa gekommen und findet dort Jesus Christus, den Sohn Gottes, und sagt danach: Es ist das schönste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Und auch wenn es ganz schlimm war, was ich erlebt habe und was mich zur Flucht getrieben hat, dass ich Jesus Christus begegnen durfte, daran werde ich mich immer erinnern und das will ich nie vergessen. Ein dritter Gesichtspunkt: Gott lässt sich finden von den Suchenden. Die zweite Person des Gleichnisses ist nämlich ein Händler. Er ist ein gewiefter Geschäftsmann, immer auf der Suche nach Kostbarkeiten, die ihn wenig natürlich und andere viel kosten. Diesmal ist er auf der Suche nach Perlen. Er sucht vielleicht ohne großen Sachverstand, aber auf einmal hat er eine Perle in der Hand, von der er weiß, das ist sie. Das ist für mich die Perle überhaupt. Eine schönere und bessere kann es gar nicht geben. Das ist sie, nach der ich doch eigentlich immer schon gesucht habe, wenn ich mich mal durch Perlen hindurch gewühlt habe. Nur, als er nach dem Preis fragt, ist diese Perle ungeheuer teuer. Der Kaufmann aber setzt alles daran, um diese Perle zu bekommen. Er wird trotz seiner Suche von dem Wert des Gefundenen völlig überrascht. Damit hat er nicht gerechnet. Und als er auf diese Perle stößt, da lässt er sein ganzes Vermögen zurück. Das ist ihm diese Perle wert. Es wird nicht gesagt, er gab viel von dem, was er hatte, aber ein bisschen hat er ja auch noch auf der Bank gehabt. Es wird deutlich, er hat alles gegeben, damit er diese Perle bekam. Und seine Kollegen, die vielleicht um ihn herum standen, werden gedacht haben, dieser Mann ist ja völlig bescheuert. Wie kann man so etwas tun? Für ihn aber war klar, es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, als diese Perle zu bekommen. Unsere Zeit, liebe Gemeinde, ist eine Zeit des Suchens. Menschen wenden sich ab von Bestehendem und suchen nach neuen Möglichkeiten. Sie suchen nach etwas Schönem, über das sie sich freuen können, das ihrem Leben Sinn gibt. Und oft sind es nur billige Attraktionen, die zwar funkeln, die aber wertlos sind. Wir kennen das. Und wie oft sind Menschen betrogen worden mit Klunker, weil sie nicht wussten, wie wertlos das ist, was sie da bekamen. Überall von Plakaten über Funk und Fernsehen werden ja Perlen angepriesen, die Freude versprechen und Hoffnung. Die Menschen kaufen diese Perlen und fallen jämmerlich damit herein. Sie kaufen die Perlen des Konsums, der Ideologie, der Sexualität, der Information, was auch immer, und werden unglücklich damit. Und die meisten übersehen dabei die entscheidende, die schönste Perle: das Reich Gottes, Jesus Christus, das Geschenk eines neuen Lebens, das Geschenk von Vergebung und einem neuen Anfang, der so wertvoll ist, weil Menschen oft von sich aus nie dahin kommen, diesen Neuanfang zu vollziehen. Der Kaufmann scheute keine Opfer, um an seine Margarita, an seine Perle zu kommen. Er gab alles auf, was er vorher besaß. Und darin liegt das Gemeinsame zwischen beiden Personen. Bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Art des Herangehens. Der Tagelöhner und der Kaufmann geben alle ihre Sicherheiten auf und kaufen diesen für sie entscheidenden Schatz. Der eine gibt seine Hütte auf, vielleicht seine Arbeitsstelle. Der andere seinen Bungalow, seine Bediensteten, seinen Rolls-Royce, seine Büroräume, alles, radikal alles, was sie besaßen, gaben sie auf. Nur wegen eines Schatzes im Acker und einer Perle von ungeheurer Bedeutung. Alles für das eine. Denn das wird beim Kaufmann besonders deutlich. Das Himmelreich erhalte ich mal nicht eben zwischendurch. Ich muss es mich schon etwas kosten lassen. Gott aber macht jedem seinen Preis. Einem armen Tagelöhner, der diesen Schatz trotzdem bekommt, aber alles dabei aufgibt. Und einem Kaufmann, der sein Letztes hergibt. Beide erhalten dasselbe. Das, was sie gewollt haben. Das, worum sie sich gemüht haben, das Himmelreich. Die Zusicherung der Gemeinschaft mit einem Gott, der sie lieb hat. Für den Rest ihres Lebens und für die Ewigkeit. Himmelreich Gottes. Und deswegen ist, und ein vierter Gesichtspunkt ist es auch, was ist dir das Reich Gottes wert? Was ist dir das Reich Gottes wert? Diese Frage muss hier erlaubt sein. Wie viel ist das Reich Gottes uns eigentlich wert? Wie viel geben wir darauf, Gottes Kinder zu heißen? Oder ich frage, wie viel geben wir eigentlich noch darauf, Gottes Kinder zu heißen? Was machen wir aus den manchmal radikalen Herausforderungen Gottes? Ein Peter Waldus, der Gründer des Waldenserordens, hat seinen ganzen Reichtum, und das war offensichtlich nicht wenig, denn er hatte viel geerbt, an ein paar Arme weggegeben und ist als Bettelmönch durchs Land gezogen. So wie ein Franz von Assisi das Jahrhunderte vor ihm getan hatte. Als Warnung mag Ihnen die Fehlentscheidung des reichen jungen Mannes in der Bibel gedient haben, der sich leider nicht von seinem Reichtum trennen wollte und traurig wegging, sodass auch Jesus ihm traurig nachblickte. Er hatte die falsche Wahl getroffen. Aber diese beiden Männer haben das getan, um den Schatz Gottes zu bekommen. Gottes Schatz kostet nicht wenig. Das hat auch Dr. Martin Luther erkannt. Ein von ihm gedichtetes Lied nimmt das allen Ernstes auf. Und ich kann nur davor warnen, diese Strophe ohne nachzudenken zu singen. Da heißt es nämlich in einem Vers, in ein paar Zeilen, nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Das klingt sehr locker. Aber Luther sagte das als einer, für den wirklich alles auf dem Spiel stand. Und das Lied wurde gesungen, auch in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges, als das alles auf dem Spiel stand. Können wir eigentlich diese Strophe bewusst mitsingen? Oder tun wir das nur mit halbem Herzen? Was die Zukunft denen bringen wird, die sich nach der köstlichen Perle ausstrecken, das wissen wir nicht. Es wird sicherlich in dieser Welt nicht schöner und freier werden für diejenigen, die sich für den göttlichen Schatz Jesus Christus interessieren. Das ist ja manchmal so eine christliche oder fromme Lüge, die da weitergegeben wird. Wenn du Jesus hast, dann bist du nur noch glücklich und zufrieden und alles im Leben wird wunderbar und besser. Wenn man den Schatz Jesus Christus in sein Herz aufnimmt, kann es schlimmer und bedrückender werden. Und in manchen Regionen dieser Erde wird es lebensgefährlich. Wie viel aber ist uns unsere Zukunft wert, die über den Tod hinausreicht und unser jetziges Leben mitbestimmt und mitbeeinflusst? Was bist du bereit zu opfern, wenn es um alles geht? Jesus jedenfalls stellt uns zwei Leute vor, die konsequent waren. Sie wollten etwas für sie Entscheidendes und das wollten sie ganz. Das ließen sie sich alles kosten. Das konnten sie auch mit niemand anders teilen. Anders ging das nicht. Und deswegen ein letzter Gesichtspunkt, der das nochmal deutlich macht, worum es eigentlich geht und was dahinter steht, was die Motivation ist. Vorsicht, Falle. Freude, nicht Ermahnung. Es wäre sicher nicht im Sinne des Gleichnisses weitergesprochen, wollten wir jetzt uns betroffen an die Brust schlagen und versprechen, dass alles besser werden soll und unsere Opferbereitschaft sich vergrößern müsse. Das ist ja im Gleichnis gerade nicht der Fall. Hier laufen keine Appelle an. Hier wird nicht gefragt, ja, wie viel erwartet Gott denn nun von mir? Nein, ganz anders. Hier finden zwei Menschen das für sie Entscheidende und reagieren wie selbstverständlich darauf. Der Vergleichspunkt dieses Gleichnisses kann ja nicht heißen, verkauft alles, was ihr habt und kauft das Reich Gottes ein. Dieses Ziel vertritt Jesus gar nicht in seiner Rede. Die Tatsache, dass hier zwei Menschen so radikal sind, muss und soll sicher zu der Frage anregen, was das für uns bedeuten könnte. Das, was Jesus in diesem Gleichnis aber vorhat, ist etwas ganz anderes. Die Aussage Jesu ist nämlich, das Reich Gottes ist etwas so Schönes, etwas so Herrliches, dass Menschen dadurch in größte Freude und Aufregung versetzt werden und alles andere relativieren angesichts dieses Schatzes. Das Entscheidende am Handeln der zwei Menschen ist das Motiv, aus dem heraus sie alles verkaufen, nicht Ermahnung oder ein schlechtes Gewissen gehen voraus. Nicht die Scham darüber, mehr zu haben als andere, sondern mitreißende Freude ist ihr Grund. Die beiden sind so überschwänglich froh, das Wichtigste ihres Lebens gefunden zu haben. Der eine überrascht, der andere suchend, dass sie nichts anderes tun können, als alles einzusetzen, um an diesen Schatz zu kommen. Dieser Schatz macht alles andere, was ihnen vorher viel bedeutet hatte, so nebensächlich, so vergänglich, so unnütz. Das ist doch ihre Erfahrung. Der Schatz verändert ihre Werteskala. Ihre Freude misst nicht nach, wie viel darf mich der Acker oder die Perle kosten? Wie viel kann ich herunterhandeln? Die Freude über das Gefundene ist so groß, dass alles andere relativ wird und zurücktritt. Der Schatz und die Perle wiegen alles andere auf. Sie überstrahlen alle Verluste, allen Spott der Nachbarn. Alles bleiben in der alten Gewohnheit und Sache. Sie überstrahlen alle materiellen Einbußen und Einschränkungen meines Lebensstandards, die ich abgebe für diese eine und größte Sache auf der Erde, in meinem Leben. Die Freude lässt alles anders erscheinen. Neu, froh, hell. Und deshalb glaube ich, liebe Gemeinde, gingen Christen vor 2000 Jahren lobend in den Rachen der Löwen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ich glaube, gäbe es heute solche Situationen, wir würden darum betteln, dass man uns aus der Arena wegführt. Weil wir alle so ausgedünnten Glauben haben. Und uns das nicht mehr bewusst machen, was das bedeutet, Christus in seinem Leben zu haben und ihn als seinen Erretter preisen zu dürfen. Deshalb aber gingen damals Christen lobend in den Rachen des Löwen. Sie haben verstanden, das bleibt uns. Unser Leben ist uns jetzt nicht so wichtig. Deshalb konnten sie auch später singen angesichts des Schafotts. Das Licht der Perle drang auch hinein in die düsteren Gefängnisse der Christenverfolgungen. Es ließ eine Marie Durand zahllosen Hugenotten im Tour de la Constance Mut zusprechen. Eine junge Frau, die man aufgrund ihres hugenottischen Glaubens dort gefangen hielt, die da nie wieder rauskam, die darin starb. Aber die allen, die da durchgingen, Mut machte, Lieder sang, die ihm hörbar waren im Kerker. Und man redete von ihr, deswegen ist sie bis heute bekannt. Marie Durand in der Tour de la Constance. Es leuchtet hinein in die zahllosen Folterkammern. Die Freude ist nicht tot zu kriegen. Sie steht über allem anderen und sie ist viel mehr als alles Leben und Lieben zusammengenommen. Es ist die Freude über Jesus, über Gottes Geschenk der Vergebung, über seine Zusage des ewigen Lebens. Das ist wichtiger als alles. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum diese beiden Männer hingingen und alles verkauften, was sie hatten, was ihnen lieb war. Denn ihnen war klar geworden, nur eines ist wichtig im Leben, nur ein Schatz, wenn ich den habe, dann habe ich alles andere auch. Der Schatz ist das Lebensziel und der Inhalt. Und, liebe Gemeinde, vielleicht ist das der Grund für eine Aussage, die Glorin de Melle mal gemacht hat in einem Hauskreis, als wir betroffen darüber nachdachten, dass Christen in einer Kirche während des Gottesdienstes getötet wurden von Terroristen der Boko Haram. Und wir haben dann überlegt, wie würden wir reagieren? Was würden wir machen? Würden wir wieder in die Kirche gehen am nächsten Sonntag, in der Gefahr, uns vielleicht erschießen zu lassen? Und wir hatten Zweifel. Wir haben gesagt, es muss andere Möglichkeiten geben. Wir hätten nicht den Mut, vielleicht. Und die Glory hat dann gesagt, ich glaube, dass die Christen in Nigeria dann wieder in die Kirchen gehen. Und das tun sie ja. Weil sie wissen, es gibt nichts Wertvolleres als Jesus Christus, als die Liebe zu ihm und die Tatsache, von ihm geliebt zu werden. Und sie werden dort sein und darum beten, dass ihnen nichts mehr passiert. Das ist köstliche Perle. Das ist Schatz im Acker. Vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum diese beiden Männer hingingen und alles verkauften. Weil ihnen klar geworden war, der Schatz ist das Lebensziel und der Inhalt. Bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich immer wieder mal an die Trilogie von Tolkien gedacht. Wer sie kennt, dem leuchtet da jetzt was auf. Herr der Ringe. In diesem vor einigen Jahren dann ja auch verfilmten Werk geht es ja gerade darum, dass ein Gollum, so ein Wesen, das sich verändert hat, unter der Gier, einen Schatz zu behalten, dass dieser Gollum alles daran setzt, seinen Ring, seinen geliebten Schatz, sein Ersehntes, ein und alles wiederzugewinnen. Der Schatz des Gollum aber hat dieses Wesen verunstaltet und vernichtet es am Ende. Der Schatz, um den es hier geht, der beglückt und verändert zum Guten. Es ist kein Geschenk des Teufels. Dieses Geschenk des Teufels verändert, vernichtet, macht kaputt. Der Schatz, um den es hier geht, ist ein Geschenk Gottes an jeden Menschen. Dieser Schatz macht wirklich reich. Darum vergiss Gollum und suche nach dem von Christus dir in wunderbarer Weise in dein Leben hinein geschenkten Schatz. Und lass nicht nach, bis du ihn gefunden hast. Gott segne dein Suchen und Finden. Der göttliche Schatz, Jesus Christus und sein Heil und alles, was daraus in deinem Leben an Segen entsteht, das ist wirklich wichtiger als alles. Und ich glaube, dass sich an der Frage, wie wir mit diesem Schatz umgehen, hier in den westlichen Ländern, in Europa oder auch in Amerika, dass sich an der Frage, wie wir damit umgehen, entscheiden wird, ob der christliche Glaube überlebt. Ich glaube das. Und ich glaube, dass dieser christliche Glaube schon sehr gefährdet und wackelig geworden ist, auch in Deutschland, weil den Menschen nicht mehr so wichtig ist, was Gott ihnen anbietet, weil sie abwägen, weil sie rechnen und weil sie am Ende vielleicht sagen, na ja, weiß ja nicht so genau, was am Ende dabei rauskommt. Das Risiko mag ich nicht eingehen. Eine solche Beziehung zu Christus, die wird mich ja nicht glücklich machen. Die kostet mich eigentlich nur Zeit und verschwendet mein Leben. Es geht um den Schatz. Und ich glaube, für mich persönlich, und ich sage das auch so, wie ich das meine, und für dich, ist wichtig, ob dieser Schatz uns wieder ausfüllt, ob er das Wesentliche ist, wieder ganz neu in meinem und deinem Leben, oder ob wir, was ja auch Bilder in der Bibel sind, erkalten, verglimmen und dann raucht irgendwann nur noch ein Docht. Den kann man leicht ausblasen. Da steckt nichts dahinter. Aber die Perle und der Geschenkte und der Schatz, das sind die Dinge, das Reich Gottes in meinem Herzen. Das, was zählt und das, was Glauben ausmacht. Meinen und deinen Glauben an Jesus Christus, den Erretter und Erlöser dieser Welt. Den Herrn, der am Kreuz für uns gestorben ist und uns die Ewigkeit eröffnet, wenn wir sterben. Amen.